Mein Gast heute, Frau Professor Volke Brinkmann.
Das ist ein sehr, sehr geringes Risiko. Die Kinder haben ja insgesamt viel, viel weniger Erreger als die Erwachsenen, weil sie aufgrund ihrer besonderen immunologischen Situation, gerade wenn sie eine Lungentuberkulose bekommen, was ja so die häufigste Manifestationsform ist, die ja potenziell ansteckend ist, oft gar nicht so viel Erreger haben und auch nicht so viele Erreger so effektiv aushusten können. Das wissen wir ja alle seit der Pandemie, dass die Kinder tatsächlich nicht gut sind im Aerosol produzieren.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast ist Frau Professor Volke Brinkmann. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Sie ist Pneumologin, Infektiologin, Allergologin. Sie leitet in Lübeck die Sektion Pädiatrische Pneumologie und Allergologie. Sie ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie. Und sie ist Mitglied im Expertenbeirat des Robert-Koch-Instituts. Herzlich willkommen, liebe Frau Brinkmann. Wir reden heute über Tuberkulose. Das ist unser spannendes Thema. Und wir fragen uns, ist es wirklich so spannend, im Jahr 2024 über Tuberkulose zu sprechen? Oder ist das eigentlich kalter Kaffee und wir gucken uns die alten Folgen von der Charité an und das Thema ist durch?
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung und das ist natürlich kein kalter Kaffee, sonst wäre es ja heute hier kein heißes Thema. Es gibt immer wieder Wellenbewegungen, wo die Tuberkulose, glaube ich, mehr in den öffentlichen Fokus gerät und das ist eigentlich immer dann, wenn wir mehr Infizierte und mehr Erkrankte hier auch in Deutschland sehen und das passiert häufig, wenn mehr Menschen aus Ländern hierher kommen, in denen die Tuberkulose eine häufigere Erkrankung ist und dann die Erkrankung natürlich auch mitbringen. Und jetzt gerade wieder kommt zu den Folgen der abklingenden Pandemie und damit wieder einer vermehrten auch Bewegung der Menschen in allen Ländern und in allen Ländern noch der Krieg in der Ukraine dazu, der eben auch dazu geführt hat, dass aus einem Land sehr viele Menschen flüchten mussten, wo die Tuberkulose zumindest eine häufigere Erkrankung ist als bei uns und wir deshalb jetzt auch wieder etwas mehr Infizierte und Erkrankte sehen.
Das heißt, Migration ist eindeutig sozusagen der Treiber der Zahlen aktuell.
Migration spielt da sicher eine Rolle zusätzlich, aber eben auch die wieder erhöhte Mobilität der Menschen jetzt nach der Pandemie, das sieht man eigentlich in allen Ländern.
Okay. Und jetzt kann man sagen, naja, Tuberkulose ist ja eigentlich gut zu behandeln. Und warum ist das jetzt oder könnte das ein größeres Thema sein? Reden wir da über Resistenzen oder reden wir da über unklare Vorbefunde? Oder was ist da das, was uns oder Sie als Infektiologin da besonders bewegt?
Also wir reden, glaube ich, erstmal über eine in Deutschland seltene Erkrankung, sodass es vielen nicht so im Kopf ist, dass das eine Differentialdiagnose sein kann bei Menschen, die sich mit ja häufig auch gar nicht so ganz typischen Symptomen irgendwo vorstellen. Und dass es deshalb lange dauert, bis man die Diagnose sichert. Und dann kommt es jetzt noch dazu, dass wir gerade mit Menschen, die aus Osteuropa zu uns kommen, dann, wenn wir die Diagnose gestellt haben, auch damit rechnen müssen, dass die Erreger eben gegen die Standardmedikamente nicht mehr gut sensibel sind und wir dann auf Reservemedikamente zurückgreifen müssen, aber erstmal ja auch herausfinden müssen, welche dann da gut wirken können.
Und ich glaube, ganz praktisch haben wir ja häufig auch ein gewisses Kommunikationsthema. Die Anamnese ist halt dann doch nicht so ganz leicht zu erheben und also das ist sozusagen eine Herausforderung, aber Sie sagen in Deutschland eher selten, das heißt ein Thema oder ein Ziel dieses Podcasts muss sein, wir müssen Awareness schaffen, wir müssen sagen, hier Leute, denkt dran, das können wir ja schon mal unbedingt platzieren. Jetzt hatten Sie gesagt, dass Geflüchtete ein Thema ist und ein ganz praktisches Thema, was wahrscheinlich viele Kinder- und Jugendärzte beschäftigen wird, ist, wer darf denn in Gemeinschaftseinrichtungen untergebracht werden, wer darf nicht, wie muss man vorher untersuchen, was ist ein enger Kontakt, was ist kein enger Kontakt. Also solche praktischen Fragen sind ja immer die Dinge, die den Kinder- und Jugendarzt bewegen, manchmal nerven, jedenfalls viel Zeit kosten und vielleicht können wir da ein bisschen viel Zeit sparen. Wer wird denn überhaupt auf Tuberkulose untersucht, wenn er nach Deutschland kommt?
Ja, das ist unterschiedlich, wohin jemand kommt tatsächlich. Und nach dem Infektionsschutzgesetz müssen alle, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, auf ansteckende Erkrankungen, dazu gehört eben unter anderem die Tuberkulose, untersucht werden. Wie das genau durchgeführt wird, ist aber so ein bisschen variabel und auch altersabhängig. Also bei denen, die 15 Jahre und älter sind, wird meistens ein Röntgenbild des Thorax angefertigt. Und wenn das unauffällig ist, ist das erstmal soweit auch akzeptiert. Bei den Jüngeren röntgt man nicht, weil man die Strahlenbelastung vermeiden möchte. Und dann wird es aber uneinheitlich in den Ländern und zum Teil auch in den Aufnahmeeinrichtungen, wie dann untersucht wird. Bei manchen werden immunologische Tests durchgeführt, also zum Beispiel diese Bluttests, Interferon-Gamma-Release-Assays. In anderen wird nur gefragt, ob jemand entsprechende Symptome hat, die dafür sprechen können, ob jemand einen Kontakt hatte zu Erkrankten. Da wird dann nicht mehr ganz stringent untersucht. Die nicht in der Gemeinschaftsunterkunft sind und ins Land kommen, das ist jetzt ja gerade auch bei vielen Geflüchteten aus der Ukraine der Fall, die bei Verwandten, Freunden unterkommen, gibt es keine Vorgabe, die untersucht werden muss.
Okay, das finde ich einen wichtigen Punkt. Also wir können davon ausgehen, dass jemand, der in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt, irgendwie gescreent wurde. Das haben wir vorhin gesagt, das ist ein bisschen unterschiedlich, wie es stattgefunden hat. Aber jemand, der nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnt, da können wir nicht davon ausgehen, der ist jetzt nach Deutschland gekommen und der ist auf Tuberkulose untersucht worden. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, wenn wir so einem Patienten begegnen und wenn der uns Symptome schildert. Okay, unser Podcast ist ja ein Pädiatrie-Podcast. Wie screene ich denn, wenn mir jetzt so ein Kind gegenüber sitzt, was nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt und wo ich dann irgendwie doch denke, da gibt es die berühmte hustende Oma oder vielleicht doch die Anamnese von einem Tuberkulose-Erkrankten. Ich bin Kinder- und Jugendarzt und denke, wie gucke ich denn jetzt? Röntgenbild, kein Röntgenbild, Hauttest, immunologischer Test, was mache ich?
Genau, also erster Schritt wäre, Risikofaktoren zu erfragen, also eine Anamnese. Und da gibt es seit vielen Jahrzehnten gut bewährte Fragen, die ganz gut helfen können. Also hat man Kontakt gehabt, hat das Kind Kontakt gehabt zu jemandem, der eine Tuberkulose hat? Kommt es aus einem Land, wo die Tuberkulose häufiger ist als bei uns? Hat es selbst Risikofaktoren, also zum Beispiel einen Immundefekt, der dazu führen können, dass die eben doch gefährdeter sind. Das funktioniert in der Population von Geflüchteten erfahrungsgemäß aber nicht so gut, weil gerade wenn die lange unterwegs sind, die häufig gar nicht wissen, ob sie irgendwo Kontakt hatten unterwegs und auch es vielleicht nicht unbedingt gerne erzählen möchten, dass entweder auf der Reise oder auch in der eigenen Familie jemand erkrankt ist. Dann kann man natürlich die Kinder untersuchen, aber das sind häufig sehr unspezifische Veränderungen, die man da findet. Bei vielen Kindern findet man auch gar nicht viel. Ist also auch nicht besonders hilfreich, nicht besonders sensitiv. Der nächste Schritt sind dann die immunologischen Tests, die man durchführen kann. Da gibt es einmal den Tuberkulin-Hauttest, der ja schon ein ganz, ganz alter Test ist, wo man so eine kleine Menge, 0,1 Milliliter intrakutan injiziert und nach 72 Stunden ungefähr, 48 bis 72 Stunden abliest, ob es dort eine Induration gibt, die darauf hinweist, dass derjenige Kontakt gehabt hat mit Mycobacterium tuberculosis.
Da kurz,
das geht ganz gut.
Muss ich kurz einhaken, weil wir haben auch manchmal jüngere Kolleginnen und Kollegen, die noch in der Ausbildung sind. Die zwei wichtigen Punkte haben Sie gerade so en passant gesagt. Also erstens intrakutan, nicht subkutan. Mhm. Und zweitens, was zählt, ist die Induration und nicht die Hautrötung.
Genau, das muss sich eine Quaddel bilden, wenn man das richtig schön macht. Und dafür muss man die Nadel wirklich sehr, sehr flach einstechen. Das geht nicht ohne Übung und das geht nicht ohne jemanden, der zumindest ein Kleinkind wirklich überzeugt festhält. Und dann eben die, das Ablesen, nicht die Rötung, die kann nämlich viel kurzer sein, sondern das, was man fühlt, was eine Induration ist.
Okay, also die erfahrenen Zuhörer mögen das verzeihen, aber da manch jüngerer Zuhörer auch dabei ist, wollten wir das nochmal sagen, weil das ist nicht ganz selten, wird es falsch gemacht, dass es eben doch zu tief der Test angelegt wird. Okay, also intrakutanen Test Nummer 1?
Zweiter Test ist ein Bluttest. Das ist ein sogenannter oder sind sogenannte Interferon-Gamma-Release-Assays. Die messen auch die Antwort auf eine Begegnung des Immunsystems mit Mycobacterium tuberculosis im Blut, eben anhand der Höhe einer spezifischen Interferon-Gamma-Antwort. Und die kann man bei Kindern aller Altersgruppen durchführen. Ursprünglich entwickelt sind die für Erwachsene. Das heißt, je kleiner das Kind, desto weniger zuverlässig sind sie. Inzwischen sind die etwas weiterentwickelt worden, sodass sie wahrscheinlich für die Kinder zumindest ab 2 Jahren wirklich gut funktionieren und für die Jüngeren auch schon besser. Und das ist natürlich ein ganz guter Screening-Test, weil man diese Feinmotorik nicht braucht, die man für den Hauttest braucht und weil man das Kind auch nicht wiedersehen muss. Sondern man nimmt es ab, das Blut, und dann bekommt man das Ergebnis. Damit kann man ganz gut screenen.
Da höre ich zwischen den Zeilen, dass das Ihr favorisierter Test ist?
Das ist in der zumindest Flüchtlings-Screening-Umgebung wahrscheinlich häufig der einzig praktikable Test, weil man sehr schwierig diesen zweiten Termin zum Ablesen hinbekommt und auch das Anlegen ja schwierig ist. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, einem Zweijährigen das Blut abzunehmen, und das sind 4 Milliliter pro Test, ist auch eine Herausforderung in einer Flüchtlingsunterkunft.
Sie haben ganz am Anfang gesagt, das erste ist gute pädiatrische Praxis. Wir machen erstmal eine Anamnese und dann wird immer nach dem Kontakt gefragt. Und bei dem Thema Tuberkulose ist ja die Frage immer, wann ist ein Kontakt ein Kontakt? Stehe ich von einer Bushaltestelle zur anderen neben einem, der hustet, wo hinterher herausgestellt wurde, der hatte Tuberkulose? Besuche ich Oma für 5 Minuten im Altersheim? Wie lange muss ich mit wem in was für einem Raum sein, damit der Infektiologe sagt, das ist jetzt Kontakt?
Ja, das ist eine herausfordernde Frage. Das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose befasst sich schon sehr lange damit und hat festgelegt, dass wenn jemand tatsächlich hochinfektiös ist, wenn man also im Sputum die säurefesten Erreger schon nachweisen kann, eine Expositionszeit von 8 Stunden in einem Raum ausreichend ist, damit man ein hohes Ansteckungsrisiko hat und untersucht werden muss bei jemandem, wo man die Mycobakterien erst in der Kultur finden kann, der also eine erheblich geringere Erregerlast hat, geht man ungefähr von 40 Stunden Kontaktzeit aus.
Okay, aber das sind ja schon krass hohe Zahlen. Also das heißt, ein Hochinfektiöser, da muss ich mindestens 8 Stunden im gleichen Raum sein, um zu sagen, das ist ein relevanter Kontakt. Mhm. Und ich meine, jetzt glaube ich, stimmt es noch, dass es so ist, dass Kinder eigentlich nie relevant so viel Bakterien von sich geben. Das heißt, bei einem Kind von einem Kind sich auf ein anderes Kind anzustecken, ist gar nicht so wahnsinnig wahrscheinlich.
Nee, das ist ein sehr, sehr geringes Risiko. Die Kinder haben ja insgesamt viel, viel weniger Erreger als die Erwachsenen, weil sie aufgrund ihrer besonderen immunologischen Situation, gerade wenn sie eine Lungentuberkulose bekommen, was ja so die häufigste Manifestationsform ist, die ja potenziell ansteckend ist, oft gar nicht so viel Erreger haben und auch nicht so viele Erreger so effektiv aushusten können. Das wissen wir ja alle seit der Pandemie, dass die Kinder tatsächlich nicht gut sind im Aerosol produzieren.
Okay, das heißt, der infizierte Erwachsene ist der, nach dem man fragen muss. Und dann nochmal dieses hoch ansteckend, 8 Stunden im gemeinsamen Raum, in der Kultur nur nachweisbar, dann wie viel waren es, 40 Stunden?
40 Stunden. Mhm.
Das ist ja schon eine lange Zeit und dann erst gilt es als relevanter Kontakt. Das finde ich schon immer spannend.
Wobei man so ein bisschen sagen muss, es gibt ja Ausnahmen. Ne? Also es gibt auch immer wieder Übertragungswege, wo der infizierte Großvater hochinfektiös das neugeborene Kind für 2 Stunden im Arm hat und mit ihm gekuschelt hat und dabei kräftig gehustet. Das kann schon auch von der Ansteckung reichen. Das heißt, es lohnt sich gerade bei den ganz jungen Kindern, wo man ja häufig einen sehr engen Kontakt hat, auch wirklich nochmal nachzufragen, wie lange waren die denn sehr nah dran und dann auch eher großzügiger zu testen.
Okay, klar, entbindet uns nicht vom Testen, aber wenn da einer mal, sag jetzt nochmal, kurz an einem vorbeigelaufen ist, dann ist das kein relevanter Kontakt, um den wir uns Sorgen machen müssen. Aber klar, der hustende Großvater mit dem Neugeborenen, da testen wir dann im Zweifelsfall. Und Sie hatten gesagt, wir testen im Zweifelsfall lieber mit den immunologischen Tests.
Und auch gerne bei den kleinen Kindern mit beiden, damit man eine möglichst große Sicherheit hat.
Ja. Und jetzt hatten wir ganz am Anfang gesagt, die Zahlen steigen. Können Sie so ein paar Zahlen sagen? Können Sie so ein bisschen sagen, wie viel reden wir denn hier?
Also das ist nicht furchtbar viel im Jahr 2022. Es kommt aber, glaube ich, das Jahr 2023, was uns die wirklichen Zahlen jetzt zeigen wird. Wenn man vergleicht von 2021 zu 2022, wo so dieser normale Anstieg nach der Pandemie schon begonnen hat, sind das nochmal ungefähr 300 Fälle mehr jetzt im Vergleich dieser beiden Jahre. Und es gibt jetzt aber aus 2023 schon die ersten Zahlen, die zeigen, dass dieser Anstieg doch auch in gleicher Geschwindigkeit weitergeht. Also es ist keine Katastrophe.
300 mehr, und was ist sozusagen die absolute Zahl?
Wir sind so um die 4.000 ungefähr.
Okay, 4.000 im Jahr in Deutschland?
Ja.
Okay, das ist ja immer noch keine Riesenzahl eigentlich.
Nein. Das sind alles noch überschaubare Zahlen. Und wir sind in keiner katastrophalen Situation.
Ja, okay. Und auch das hatten wir am Anfang erwähnt, Resistenzen, die mitgebracht werden, sind ein Problem. Wieso entstehen bei der Tuberkulose Resistenzen? Wieso ist das so?
Also die entstehen häufig natürlich, wenn Erreger aus irgendeinem Grund Möglichkeit haben, Resistenzgene zu entwickeln und sich damit durchzusetzen. Und das ist häufig, wenn Therapien nicht stringent durchgeführt werden. Und das ist etwas, was in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Zusammenbruch dieses Regimes dann passiert ist, dass vorher da sehr, sehr stringent behandelt wurde, dass es dann eine Lücke gab, wo es dann keine Medikamente oder nur noch wenige Medikamente gab, und dass sich in der Zeit dann doch eine Vielzahl resistenter Erreger entwickelt haben, die eben auch über diesen ganzen Bereich sich jetzt in den letzten 20, 25 Jahren verteilt haben und immer neue Resistenzmuster auch sich durchgesetzt haben, sodass eben auch die neuen Medikamente längst nicht mehr überall gut wirken.
Das heißt, unterbrochene bzw. nicht fertig gemachte Therapien sind das Risiko.
Oder auch schlechte Medikamente, in denen vielleicht gar nicht das drin war, was drauf stand, und so weiter.
Okay. Und kann man da einen Prozentsatz sagen von denen, also was hatten Sie, 4.000 gesagt? Wie hoch ist da die Anzahl derjenigen, die resistente Erreger haben?
Also es ist bei denen, die eine neue Erkrankung haben, ist es ungefähr 30%. Bei denen, die vorbehandelt waren, sind es zwischen 60% und 70%.
Okay, also mit Vorbehandlung.
Also viele.
Okay, das ist ja wirklich eine relevante Zahl. Das heißt, dass DGPI-Kapitel Tuberkulose schlage ich auf und denke, das war früher so, oder wie gehen Sie damit um?
Also ich glaube, man muss darüber ein bisschen mehr schreiben, als wir das bis jetzt gemacht haben. Und erfreulicherweise aber zu einem Zeitpunkt, wo wir auch gerade für die Kinder da bessere Behandlungsmöglichkeiten haben, auch für resistente Erreger.
Das heißt, da erwarten wir, das wird leider ein bisschen komplizierter.
Wird sich ein bisschen erweitern, ja.
Schön gesagt, es wird sich erweitern. Okay.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie auf unsere Neuroderm-Präparate aufmerksam machen, mit denen Sie bei Neurodermitis rundum gut versorgt sind. Neuroderm-Pflegelotio, Neuroderm-Pflegecreme und Neuroderm-Pflegecreme-Lipo enthalten alle den natürlichen Feuchthaltefaktor Glycerin in einer Konzentration von 20%, der die trockene Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Die drei Basispflegeprodukte unterscheiden sich durch ihren Lipidanteil, sodass die Pflege dem individuellen Hautzustand und der Jahreszeit angepasst werden kann. Bei besonders trockenen und juckenden Hautstellen hilft Neuroderm Repair mit ihren Ceramiden, die Hautbarriere zu regenerieren und zu stärken. Zudem beruhigt sie effektiv den Juckreiz. Das Neuroderm Mandelölbad schützt die trockene Haut schon während des Badens. Es ist erstattungsfähig bis 12 Jahre und ab Geburt zugelassen. Falls unser Neuroderm-Portfolio auch für Ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie gerne Musterproben unserer Pflegeprodukte bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie weitere Informationen über Neurodermitis benötigen und praktische Tipps zu Themen wie Cremes, Baden und fettfeuchte Verbände wünschen, raten wir Ihnen, einen Blick in unseren Patientenratgeber zum Thema Neurodermitis zu werfen. Diesen und viele weitere interessante Consilium-Patientenratgeber finden Sie auf der Infectopharm-Homepage. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium-Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von Infectopharm.
Wenn ich jetzt ein niedergelassener Kinder- und Jugendarzt bin und ein Kind vor mir habe mit irgendwie Migration hinter sich, wie auch immer, also entweder relativ häufig ja doch, sag ich mal, minderjährige, alleine eingereiste Flüchtlinge oder aber ein Kind aus einer Familie mit aus der Ukraine zum Beispiel. Bei welchen Symptomen denke ich Tuberkulose? Bei allen wahrscheinlich.
Nein, nicht unbedingt. Also es gibt ja die ganz klassischen Symptome mit langanhaltendem Husten, heißt länger als 8 Wochen mit erhöhten Temperaturen, gar nicht unbedingt Fieber, immer so gegen Abend hin, mit nächtlichem Schwitzen, mit Gewichtsverlust, mit allgemeinem Unwohlsein über längere Zeit, die natürlich irgendwie sehr wegweisend sein können. Gerade bei den Kleinkindern ist das aber bei der Mehrzahl eher nicht so vorhanden. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in die Checkzeit reinkommen, haben wir natürlich jede Menge Kinder, die auch über Wochen immer wieder husten. Das heißt, weder Sensitivität noch Spezifität dieser Beschwerden sind so richtig gut. Ich glaube, wenn man über eine längere Zeit ein kränkelndes Kind hat mit einem entsprechenden Hintergrund und der Migrationshintergrund, erhöht das Risiko, dass man Tuberkulose erkrankt ist, um das 10- bis 12-fache, so je nach Jahreswert, sollte man einfach dran denken und im Zweifel zu untersuchen.
Und es gibt ja für manche Erkrankungsfelder so den Punkt, denkst du an eine Krankheit, denkst du auch noch an ein paar mehr. Das gilt ja wahrscheinlich bei diesen Kindern auch so. Wir denken ja dann nicht nur Tuberkulose, oder?
Nee, wir denken dann auch an andere Erkrankungen, die auch gerade in diesem Kontext dann häufiger leider zusammengehen. Wir denken an HIV. Auch das ist in der Ukraine zum Beispiel ja deutlich häufiger als in Deutschland. Wir denken an infektiöse Hepatitiden, Hepatitis B, Hepatitis C. Und das sollte auf jeden Fall auch mit untersucht werden.
Also auch wenn es heute primär um Tuberkulose geht, immer dran denken, da kränkelt einer, der macht keinen guten Eindruck. Wenn es die Tuberkulose nicht ist, dann auch HIV, Hep B, Hep C denken. Die können halt auch noch andere Dinge haben. Und dann tut man ihnen Unrecht, wenn man sagt, naja, ist der normale Winterschnupfen, der geht halt ein bisschen länger. Dann mache ich Diagnostik und dann mache ich ein IGRA und dann ist der IGRA positiv bei einem Kind. Und dann werden alle ganz unruhig.
Ja, dann muss man natürlich herausfinden, ob dieses Kind sich nur angesteckt hat, also ob es nur ein Hinweis ist, dass der Körper sich damit auseinandersetzt oder ob das Kind tatsächlich schon erkrankt ist, also an irgendeinem Organ schon eine Tuberkulose-Erkrankung hat. Häufig ja an der Lunge, zu 80% tritt es zuerst an der Lunge auf. Das heißt, man braucht ein Röntgenbild und muss einmal danach schauen, ob da schon etwas zu sehen ist. Man muss die Lymphknoten gut untersuchen, gerade bei den kleineren Kindern, die häufig ja auch außerhalb der Lunge noch Veränderungen haben, muss man sich den Bauch angucken, muss man schauen, ob die irgendeinen Hinweis auch vielleicht auf eine zerebrale Beteiligung haben. Zum Glück ja sehr, sehr selten, aber wenn, natürlich ganz wichtig. Und dann muss man sich auf die Suche nach dem Erreger machen. Und das ist im Kindesalter tatsächlich, je jünger das Kind ist, eine Herausforderung, weil die Kinder wenig Erreger haben und weil sie, was ja für ihre Infektiosität gut ist, sie auch nicht so freiwillig herausgeben. Das heißt, Sputumuntersuchungen bei einem Vierjährigen funktionieren natürlich meistens eher schlecht als recht. Und dann muss man zu anderen Dingen wie zum Beispiel Magensaftuntersuchungen greifen.
Okay, da kommen wir gleich zu, was die Klinik macht. Aber das heißt, klar ist, wer einen positiven IGA hat, qualifiziert sich schon mal für ein Röntgenbild. Das ist eh klar. Und dann untersuchen wir das Kind klinisch. Und müssen wir die sofort, also manchmal führt es ja zu so Paniksituationen im gesamten Umfeld, in der Kita, im sonst wie. Also positiver IGRA heißt gleich zu Hause bleiben, heißt gleich in die Klinik einweisen oder heißt was?
Positiver IGRA heißt erstmal, Kind hat sich angesteckt und je kleiner, desto weniger das Risiko einer Infektiosität für die Umgebung, auch wenn man dann letztendlich irgendwas zum Beispiel in der Lunge findet. Das heißt erstmal entspannen, nachdenken, Wochenende abwarten, Montag Röntgenbild machen, Kind nochmal gut untersuchen und dann besprechen, wie man weiterkommt.
Okay. Und dann gibt es eine Klinikeinweisung relativ häufig, weil dann eben die Suche nach dem Erreger losgeht. Und jeder, der seine Facharztausbildung schon hinter sich hat und schon mal auf einer Infektionsstation gearbeitet hat, weiß, dass das nicht immer einfach ist. Früher hat man draufgeschrieben, 3-mal Magenwaschwasser und die Schwestern haben das irgendwie tapfer gemacht und die Kinder hatten keine Freude, die Schwestern hatten keine Freude und als Stationsarzt war man relativ fein raus. Das ist ja heute ein bisschen anders. Da versuchen wir ja zumindest mal Sputum zu kriegen. Wie machen Sie es denn bei sich? Vielleicht einfach mal einen Einblick. Wie versuchen Sie es denn?
Also auch ein bisschen altersabhängig. Die Älteren können ja meistens ganz gut ein Sputum produzieren, beziehungsweise zumindest ein induziertes Sputum, also nach Inhalation von Kochsalz und Salbutamol, damit sie nicht überreagibel reagieren, dann irgendwas abpusten.
Nochmal, das ist ja spannend. Sie machen Kochsalz und Salbutamol immer zusammen?
Wir machen das meistens zusammen, ja.
Okay. Vielleicht auch ein Trick, den vielleicht auch nicht alle benutzen, okay.
Also vorher Salbutamol, dann hypertones Kochsalz, dann Husten. Ist erheblich weniger unangenehm für die, die da empfindlich sind. Und das sind ja sicher so 10-15% aller Menschen. Und schadet nichts für die Qualität des Materials, was man da gewinnt. Die Mädchen husten ja häufig nicht so gerne. Da muss man ein bisschen gut zureden. Die Alternative sind dann tatsächlich weiterhin die Magensaftproben. Das muss man bei den kleinen Kindern häufig machen und manchmal auch dann bei den Älteren. Und dann ist es wichtig, dass man die tatsächlich morgens nüchtern gewinnt und diese Magensonde am besten am Abend vorher legt und bevor die aufgestanden sind, was gegessen und getrunken haben, dann da den Magensaft abzieht über die Sonde und darin dann doch eine ordentliche Anreicherung von Mykobakterien hat, weil die ganze Nacht über da immer wieder so ein bisschen was hochgehustet und verschluckt wird. Und das wirklich eigentlich eine ganz gute Qualität hat für den Nachweis.
Okay, aber das finde ich auch einen guten Trick. Auch das ist ja, dazu ist ja so ein Podcast immer gut, weil das schreibt ja keiner. Sondern also Magensonde abends legen, nachts husten, nachts werden die Erreger verschluckt und dann ist die Ausbeute morgens besser und das Drama morgens ist dann auch nicht so groß. Ja, cleverer Trick und können wir hier durchaus verbreiten.
Was man noch braucht, ist ein Röhrchen mit Puffer. Da gibt es so extra Röhrchen in der Mikrobiologie, denn die säurefesten Stäbchen sind leider nicht säurefest, wenn man sie sozusagen im eigenen Kochsalzsekret dann transportiert. Die kann man aus den Laboren bekommen und dann kann man die besser und mit besserer Ausbeute gerade für die Kultur in die Mikrobiologie überführen.
Jetzt können wir sagen, wir sind im Jahr 2024 und das ist doch irgendwie eine anachronistische Methode mit diesem Magensonde legen, Sie wissen schon, was ich meine. Es ist ja irgendwie, richtig Spaß macht es ja keinem. Kurze Sedierung, kurz Bronchoskopie machen und eine Broncho machen. Finden Sie das indiziert oder wann würden Sie sagen, ist zur Erregerdiagnostik eine Bronchoskopie indiziert?
Also als Kinderpneumologin finde ich Bronchoskopie natürlich eigentlich immer eine gute Idee. Zur Erregergewinnung haben sie tatsächlich aber wenig Vorteil gegenüber dieser Magensaftentnahme, muss man sagen. Also eine Bronchoskopie ist ungefähr äquivalent in der Sensitivität von drei Magensaftproben. Das heißt, bronchoskopieren sollte man entweder nochmal als zusätzliche diagnostische Möglichkeit, wenn man den Erreger nun wirklich gar nicht finden kann und alles versuchen muss, oder wenn man eine Atemwegskompression vermutet oder radiologisch sieht und dann vielleicht auch mechanisch versuchen kann, dort eine Engstelle zu eröffnen.
Okay, aber es müssen nicht die Standards umgeschrieben werden nach dem Motto dreimal Magensaft wird ersetzt durch Bronchoskopie. So gern ich das auch unterstützen möchte, aber trotzdem, das finde ich als Statement sehr gut. Bronchoskopie bei besonderer Indikation und nicht zur Routinediagnostik.
Was man gut versuchen könnte, wenn die Labore sich auch da so langsam in das Jahr 2024 noch weiter bewegen, ist, dass man gerade bei den kleinen Kindern aus dem Stuhl auch gar nicht so selten den Erreger nachweisen kann. Also Stuhlproben,
okay, das klingt ja cool.
Sind ganz.
Der Gastroenterologe jubelt natürlich. Ein Stuhltest, hurra.
Das wäre relativ gut zu gewinnen, das Material. Und ist bei den kleinen Kindern nicht sehr viel weniger sensitiv als diese Magensäfte. Das klappt ganz gut. Aber das Labor muss natürlich aus dem Stuhl den Erreger isolieren. Und das ist relativ aufwendig und auch nicht etwas, was viele jetzt im großen Stil schon umsetzen möchten, wollen, können.
Okay. Und auch jetzt noch die Frage zum Thema modern. Modern ist PCR. alle machen für alles immer PCR und finden das irgendwie cool und richtig. Wie ist denn der Stellenwert der PCR-Diagnostik bei der Tuberkulose?
Ja, gerade so im Kindesalter ist der wirklich hoch, weil es ja so furchtbar lange dauert, bis der Erreger wächst. Das heißt, wenn man dieses Material gewinnt, welches auch immer, sollte man auf jeden Fall auf dem Schein ankreuzen, das Direktpräparat, also die säurefesten Stäbchen, und dann aber auch die PCR, was nicht jedes Labor sonst automatisch macht, und dann natürlich die Kultur. Und die PCR ist deshalb bestechend, weil sie eine geringere Erregerlast nur benötigt als diese Mikroskopie, weil sie uns schon mal sagen kann, was ist denn das eigentlich für ein Erreger, und auch ein bisschen schon was über die Resistenzen, und weil wir sie innerhalb von 2-3 Tagen haben und auf die Kultur 8 Wochen warten.
Das heißt, PCR ist auch da bei Kindern gescheit.
Ist gesetzt.
Ich habe so irgendwie ein Engramm, bei Darmtuberkulose ist PCR irgendwie ein Problem. Wie, ist das falsch? Habe ich das falsch abgespeichert?
Nicht unbedingt. Man muss das halt richtig aufbereiten, das Material. Aber eigentlich kann man das aus allem machen.
Okay, dann ist einfach mein Engramm wahrscheinlich falsch. Okay. Dann machen wir Diagnostik und diagnostizieren eine Tuberkulose und behandeln die dann. Darüber reden wir jetzt heute nicht, weil das ist ja nicht ein Thema, was ein niedergelassener Kinder- und Jugendarzt üblicherweise macht, sondern da schauen wir entweder bei einem normal sensiblen Keim im DGPI-Handbuch nach und gucken, wie wir das denn so machen. Oder wir schauen nach der Resistenztestung, und da müssen wir dann im Zweifelsfall mal mit einem Experten, einer Expertin Rücksprache halten. Da sehen Sie auch so, oder? Resistente,
ja.
Erreger.
Resistente Tuberkulose gehört an ein Zentrum oder in Rücksprache mit denen behandelt, die das häufiger machen, weil das einfach so selten ist und kompliziert.
Okay. Also das sehe ich auch so, da sollte sich, glaube ich, keiner verkünzeln. Und da stehen die Pneumologischen, die Infektiologen, Pneumologen, Schrägstrich, sicher gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wann darf ich denn wieder in die Kita, wenn ich Kind bin und Tuberkulose habe?
Es kommt so ein bisschen darauf an, wie alt ich bin und wo der Erreger nachgewiesen worden ist. Also wenn man im Sputum den Erreger nachweisen kann, zum Beispiel bei einem Jugendlichen, dann ist dieser Jugendliche erstmal genauso infektiös wie ein Erwachsener. Ist er ja häufig von den Körpermaßen auf. Und dann darf er genau wie ein Erwachsener dann wieder in die Gemeinschaftseinrichtungen, wenn er 3 negative Sputumproben ohne Nachweis säurefester Stäbchen abgegeben hat.
Reicht mir die Mikrobiologie oder muss ich auf die Kultur warten? Reicht mir die Mikroskopie oder muss ich auf die Kultur warten?
Da reicht die Mikroskopie, denn wenn das gut anspricht, dann sind die Erreger aller Wahrscheinlichkeit nach dann nicht mehr vermehrungsfähig.
Okay, aber das ist, glaube ich, auch noch wichtig, weil da gibt es auch immer wieder mal Unklarheiten. Da heißt es dann, ja, die Kultur ist aber noch nicht da, aber heißt 3-mal negative Mikroskopie, würden Sie sagen, Haken dran, und dann darf der in die Gemeinschaftseinrichtung.
Entscheidet am Ende aber das Gesundheitsamt,
ja,
muss man
das
sagen.
Ist klar.
Haben wir nicht die Hoheit?
Nein, haben wir nicht die Hoheit, aber da haben wir sozusagen Rückendeckung auch von Ihnen zu sagen, okay, gilt so. Okay. Und bei den Kleineren?
Bei den Kleineren, wo man den Erreger ja ohnehin nur im Magensaft nachgewiesen hat und häufig im Magensaft dann nur in der Kultur, würde man eigentlich sagen, die waren wahrscheinlich ja nie infektiös für irgendjemanden. Das heißt, eigentlich gibt es gar keinen Grund, dass sie nicht in die Kita dürfen. Ganz pragmatisch kann man aber sagen, wenn man die 2 Wochen anbehandelt hat, ist auf jeden Fall nichts mehr da. Und dann dürfen sie auch auf jeden Fall wieder gehen.
Und auch da nur mal ein bisschen umgedreht. Also dann war der in der Kita vorher. Die mit dem in der Kita-Gruppe waren, gehören die untersucht oder nicht?
Also wenn das Kind in der Magensaftkultur einen Nachweis hat, dann gibt es wirklich ein minimales Risiko, dass sich da jemand angesteckt hat. Das ist eigentlich nicht rechtfertigt, dass man jetzt den ganzen Kindergarten durchsucht.
Okay, das heißt, wir lassen die anderen Kita-Kinder in Ruhe. Wir erhöhen vielleicht so ein bisschen unsere Awareness, aber wir machen da nicht irgendwie IGRA-Reihenuntersuchung für die ganze Kita-Gruppe.
Nein. Das Einzige, wie man das übertragen könnte, wäre ja, wenn da ich entsprechend Magensaft irgendwo verteilt worden wäre. Und das ist ja meistens nicht der Fall. Und wenn die Kinder nicht gehustet haben, nicht symptomatisch waren, meistens sind sie das ja gar nicht so sehr, dann ist das Risiko wirklich vernachlässigbar.
Alles klar, das habe ich, glaube ich, verstanden. Und das mit der Therapie haben wir vorhin ja schon gesagt. Also normal, also keine Resistenzen, DGPI-Handbuch. Wo guckt der Erwachsenenmediziner nach?
Der schaut in der AWMF-Leitlinie nach, die es gibt für Behandlung der Tuberkulose, auch online zugänglich. Da gibt es ja als Pendant auch die Kinderleitlinie, die gerade überarbeitet wird.
Okay, also diese Hinweise verlinken wir in unsere Gesprächsnotizen und da kann man das dann sozusagen nochmal nachgucken. Und resistente Erreger, hatten wir gesagt, nur in Zentren, / mit Rücksprache der Zentren.
Da gibt es sogar noch einen Dosisrechner, wenn man sich's ganz nett machen will, über die Seite des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose kann man das Geschlecht, Alter eingeben und Körpergewicht, dann rechnet der einem netterweise noch aus, welche Medikamente man verschreiben kann. Das ist gerade für Jugendliche ziemlich praktisch.
Jetzt sind es ja Medikamente, mit denen wir üblicherweise nicht so gut uns auskennen. Und alle Dinge, mit denen wir uns nicht gut auskennen, vor denen haben wir erstmal ein bisschen Angst. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen die Angst vor der Behandlung.
Die Medikamente werden von Kindern normalerweise wirklich exzellent vertragen. Nebenwirkungsrate ein ganzes Stück unter 1%. Und das kann man wirklich guten Gewissens geben und mit wenig Monitoring auch das finden, was es an Problemen gibt. Also es gibt ja wahrscheinlich als Kinderarzt in der Praxis so zwei Sachen, mit denen man manchmal konfrontiert wird. Das eine ist eine sogenannte Expositionsprophylaxe. Also ein kleines Kind hat Kontakt gehabt zu jemand, der infektiös war und bekommt Isoniazid schon bevor es sich überhaupt nachgewiesenermaßen angesteckt hat, eben über die Inkubationszeit hinaus, also ein bisschen wie die Rifampicin-Prophylaxe nach Meningokokkenkontakt, so wird das ja gemacht. Das wird exzellent vertragen, gerade wenn man noch Vitamin B6 mit dazu gibt, was in den Tabletten, aber wenn man die richtigen aufschreibt, schon mit beigemischt ist. Und wenn man dann eine Ansteckung festgestellt hat, also ein positiver IGRA, positiver Hauttest, aber eben keine Organmanifestation, würde man ja mit Isoniazid und Rifampicin über 3 Monate behandeln. Auch dort haben wir jetzt Daten von vielen, vielen tausend Kindern mit einer ganz, ganz niedrigen Nebenwirkungsrate, so niedrig, dass inzwischen die Schweizer und die Österreicher dazu übergegangen sind, überhaupt keine Blutwertkontrollen mehr unter dieser Therapie zu empfehlen. Und wir uns das jetzt für die Überarbeitung des DGPI-Handbuchs und der Leitlinie auch sehr gut überlegen, ob wir das nochmal machen müssen.
Okay, das wäre ja tatsächlich cool, weil es würde, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen die Schwelle, sowas zu verordnen, dann nehmen. Klar, wenn man es machen muss, muss man es machen. Aber also das wäre ja auch für die Kinder gut, wenn man da diese Kontrollen weglassen könnte. Aber das müssen Sie in der Leitlinienkommission diskutieren. Da wollen wir dem Ergebnis nicht vorweggreifen. Jetzt gehen wir davon aus, eine Tuberkulose ist eigentlich gut behandelbar. Aus meiner Assistenzarztzeit erinnere ich mich an einen relativ schrecklichen Verlauf von einem Jungen, der, glaube ich, damals auch aus dem Krieg, aus dem Jugoslawien-Krieg zu uns kam und eine tuberkulöse Meningitis hatte und fürchterliche neurologische Folgeschäden hatte. Ist das auch jetzt wieder ein Thema?
Das ist eigentlich auf ganz niedrigem Niveau zum Glück immer ein Thema. Denn wir haben eigentlich in jedem Jahr ja so eine Handvoll Kinder, die an der tuberkulösen Meningitis erkranken. Und das ist leider immer noch so, dass diese Kinder zur Hälfte Folgeschäden zurückbehalten und dass auch ganz vereinzelt immer wieder Kinder daran versterben. Auch da spielt so ein bisschen eine Rolle, dass das häufig nicht ganz schnell herausgefunden wird, dass die Tuberkulose tatsächlich die Ursache der Meningitis ist und dass das wirklich auch immer noch ein schweres Krankheitsbild ist, was nicht gut zu behandeln ist und was neben der reinen Infektion eben vor allen Dingen durch diese ganz ausgeprägte Entzündungsinflammationsantwort im Kopf furchtbar viel Schaden anrichtet.
Das heißt, neurologisch auffälliges Kind und positiver IGRA heißt LP machen?
Heißt LP machen und heißt, gerade wenn man dann noch eine Liquorkonstellation hat, wenig Zucker, mittel viel Zellen, auf jeden Fall sehr ernsthaft drüber nachdenken, ob man nicht dort mit Medikamenten beginnt zu behandeln.
Nochmal für unsere Jüngeren, die klassische Lumbalpunktionsergebnis Tuberkuloseverdacht ist?
Also eine Pleozytose haben die Kinder, häufig eher lymphozytär. Die haben klassischerweise einen ganz niedrigen Liquorzucker, den man ja dann im Vergleich zum Serum hat, und erhöhtes Protein.
Also als Engramm, anders als bei der bakteriellen Meningitis, wo die ja haushohe Leukozahlen haben. Also daran denken bei dieser Kombination niedriger Zucker, Tuberkulose. Und dann denke ich Tuberkulose und handle ich dann auch wie Tuberkulose oder warte ich mal meine Kulturen ab?
Nein, dann behandle ich sofort, weil das einzig Gute, was ich diesem Kind tun kann, ist, dass ich jetzt beginne. Und es ist viel weniger Schaden, nach 5, 6 Tagen einen anderen Erreger gefunden zu haben und wieder aufzuhören, als es nicht zu tun. Und das Zweite, was man dann auch unbedingt machen muss, anders als bei anderen Meningitiden, ist, dass man Cortison gibt. Mhm. Und zwar richtig viel Cortison.
Okay, steht das in der Leitlinie?
Ja, natürlich.
Sehr gut.
0,6 Dexamethason, da kann man eigentlich fast nicht genug geben, ist da ganz, ganz wichtig, um eben diese Entzündungsreaktion einzudämmen.
Das heißt, anders als bei sonst, wenn man Tuberkulose denkt, denkt man ja so Zauberberg, langsam, man hat alle Zeit der Welt. Bei der tuberkulösen Meningitis gilt das nicht. Da ist Holler in der Not und da muss man ran. Und zwar wie bei einer bakteriellen Meningitis, wo man Folgeschäden im Kopf hat mit Steroiden. Okay, sehr gut. Wir hatten vorhin schon mal gesagt, dass Sie als Expertin durchaus auch zur Verfügung stehen, gerade bei multiresistenten Erregern. Trotzdem ist immer so ein Einblick ganz gut in den Alltagsleben machen, in das Alltagsleben einer Tuberkulose-Expertin. Weshalb ruft man Sie denn an?
Das ist ganz weit gefächert. Also es gibt viele Fragen zu Therapiebeginn, Nicht-Therapiebeginn, reicht die Exposition schon aus? Dann gibt es häufig die Frage, wenn es um Schwangerschaft und Neugeborene geht, auch da Schwangere infiziert, Schwangere erkrankt, was macht man mit dem Neugeborenen, wie muss man da nachsorgen? Und dann tatsächlich im Moment wieder viele Fragen zu Geflüchteten, wo man dann auch keine gute Anamnese bekommt, eine unklare Situation hat. Wie kann man da vorgehen, wie kann man die gut behandeln, wie kann man auch die Therapie dann gut begleiten, sodass das wirklich auch funktioniert. Und ein paar Mal im Jahr dann eben diese, wie gerade schon erwähnt, schweren Fälle, wo, glaube ich, jeder froh ist, wenn er noch möglichst viele Meinungen dazu bekommt, damit er diese schwerkranken Kinder dann auch gut behandeln kann.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben gut gezeigt, dass Tuberkulose ein schwer aktuelles Thema ist. Und damit kommen wir zu unserem Standardelement in unserem Podcast. Und das heißt Do's and Don'ts. Sie dürfen die Reihenfolge frei wählen, wobei ich immer rate, fangen Sie mit den Don'ts an, damit wir mit etwas Positivem enden. Also Nachrichten, die Sie unbedingt loswerden wollen zu diesem Thema.
Ja, wäre jetzt auf meine Reihenfolge. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, eine ganz wichtige Info, weil es auch häufig gefragt und immer wieder überlegt wird, ist, dass es gar keinen Sinn macht, positive immunologische Tests nochmal zu kontrollieren. Also weder der Hauttest noch der IGRA sind Verlaufskontrollen, die bleiben positiv. Das ist wie so eine Seronarbe, kostet nur Geld, bringt nichts. Das Zweite, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, hatten wir gerade auch schon, ist, dass wenn man über eine tuberkulöse Meningitis nachdenkt, vor allen Dingen zu warten, bis man mehr weiß, eine Erreger hat, sondern da soll man einfach behandeln und den Zeitverlust vermeiden. Dann das Nächste ist, dass wenn man keinen Erreger nachweist, man eine Therapie beendet. Auch das sollte man sich gut überlegen, wenn man keine andere gute Erklärung hat, weil man bei 60-70% der erkrankten Kinder gar keinen Erreger wird nachweisen können, weil das einfach zu wenige sind, auch gerade manchmal bei der Meningitis, und dass man dann auch klinisch begründet gut zu Ende behandeln kann und das natürlich auch sollte. Und für die Do's ist, glaube ich, für die Kinderärzte häufig die Aufgabe, auch mit nach den meist erwachsenen Indexpersonen nochmal zu fahnden und zu fragen und auch im Sinne der Kinder nach weiteren Kontaktkindern nochmal offensiv zu forschen. Dann braucht man, glaube ich, ein bisschen Geduld beim Therapieansprechen. Gerade wenn man so Entzündungsantworten hat und so Lymphknoten, entweder intratorakal oder auch an anderen Stellen, gerade bei den kleinen Kindern häufig nochmal größer werden unter Therapie, Das macht immer sehr unruhig, das ist aber in Ordnung, da kann man warten. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, trotz der geringen Zahlen dran denken, weil das eine gut behandelbare Erkrankung ist, wenn man sie rechtzeitig findet. Und wir versuchen sollten in Deutschland möglichst wenig Kinder zu sehen, die damit sehr krank werden.
Okay. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das hat gut gezeigt, dass es auch wichtig ist, im Jahr 2024 sich über Tuberkulose zu unterhalten. Jetzt hat die WHO ja sozusagen so einen Plan zu sagen, wir müssen es schaffen, ganz die Tuberkulose auf dieser Welt auszurotten. Das habe ich nur so mal stichwortartig gelesen. Wie realistisch ist denn das, so jetzt für die nächsten Jahre, Jahrzehnte gedacht?
Also der Plan war, dass das bis 2050 passiert. Ich glaube, das ist sehr optimistisch, so wie die meisten Bauvorhaben an den Kliniken. Das wird sich nicht umsetzen lassen. Da hat die Pandemie sicher auch noch mal die Zeiten sehr verzögert. Ich glaube nicht, dass man das ganz hinbekommen wird. Ich glaube aber, dass man zumindest in Europa die Zahlen noch weiter und deutlicher reduzieren kann, wenn man einfach diese Nachverfolgungen und Nachforschungen nochmal optimiert und die wir hier sehen und gut behandeln können, dann eben auch effektiv behandelt.
Okay, prima. Auch keine schlechte Perspektive. Vielen herzlichen Dank, Frau Brinkmann. Es hat Freude gemacht, hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare. Wir nehmen gerne Fragen auf. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen, über positive Likes auf den verschiedenen Plattformen. Und wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge und Vorschläge über Gesprächspartner, wo Sie sagen würden, das wäre toll, wenn Sie sich mit demjenigen auch nochmal unterhalten würden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.